Hallo und herzlich willkommen zu Die Zuversichtlichen, eine Veranstaltung und vor allem auch ein Autorenaustausch, bei der wir wirklich den ganz großen und extrem unbequemen und aktuell auch wirklich überwindbaren Herausforderungen klar ins Auge schauen wollen und am Ende der Veranstaltung wirklich nicht nur mit der einen oder anderen vielleicht unerwarteten Perspektive, sondern vor allem auch mit einer positiven Erzählung der Zukunft nach Hause gehen wollen. Klingt vielleicht erstmal nach einer steilen These, muss man ehrlich sagen, Zuversicht. Wir haben gestern alle zusammen den Tag der Deutschen Einheit gefeiert und ich glaube, wenn so der Tenor bei allen, mit denen ich gesprochen habe, war so, also wirklich, eins ist dieses Land gerade nicht. Wenn man die Debatten anschaut, bestimmen vor allem die Extreme gerade eher den Ton, der Austausch ist hysterisch und in der Mitte ist man völlig zerstritten und kommt auch nicht vorwärts. Irgendwie ist klar, der Planet, der steht schlechter, aber wie schaffen wir es wirklich, nicht nur in die planetaren Grenzen zurückzukommen, sondern gleichzeitig auch noch unseren Wohlstand und den Status von Deutschland in der Welt zu bewahren? Da fehlt definitiv gerade eine gemeinsame Vision, da fehlt Einigkeit darüber, wie wir dorthin kommen wollen. Und nicht nur das, es ist auch so wirklich die Angst vor der Deindustrialisierung mittlerweile schon im Raum und wird herbeigeschworen. Also, ist es denn aber wirklich so schlecht? Oder geben wir einfach nur den angstbesetzten Narrativen zu viel Raum und dem konstruktiven Dialog und vor allem all dem, was an Lösungen da ist, zu wenig Aufmerksamkeit? Und das wollen wir nicht nur heute Abend ändern, sondern das wollten vor allem auch zwei Autoren ändern und haben deswegen jeweils ihr eigenes Buch ins Rennen geschickt, mit dem sie dafür anschreiben. Jan Hegenberg und Reinhard Schneider. Jan Hegenberg mit Der Weltuntergang fällt aus und Reinhard Schneider mit Die Ablenkungsfalle. Beide werden wir heute persönlich kennenlernen und wirklich tief in die Themen einsteigen. Ich freue mich schon enorm auf den Austausch. Mein Name ist übrigens Zackes. Ich freue mich enorm, dass wir das hier persönlich in Mainz machen können. Und ich freue mich natürlich, dass super viele auch im Stream mit dabei sind. Und wir werden natürlich nicht nur mit beiden hier auf der Bühne reden, sondern werden am Schluss auch viele Fragen beantworten. Das heißt, wer im Stream mit dabei sein will, einfach während die Veranstaltung läuft, schon mal Fragen in den Chat schicken. Vielleicht lasse ich sie sogar schon spontan mit einfließen, wenn nicht spätestens am Schluss. Aber bevor ich beide auf die Bühne hole, geht es erstmal ganz kurz um einen Leser. Denn Jan und Reinhard haben ja nicht nur das Buch geschrieben, um zu inspirieren, sondern vor allem auch Menschen zu befähigen, zu handeln. Und zumindest bei einem Leser ist das definitiv beiden schon geglückt, denn er hat tatsächlich dafür gesorgt, dass wir in dieser Konstellation heute Abend zusammensitzen. Daher erstmal noch kurz herzlich willkommen, Hans-Jörg Schwarz.
Hallo.
Lieber Hans-Jörg, du hast tatsächlich beide Bücher geschrieben und
gelesen.
Gelesen, Entschuldigung, ja. Der wunderbar da.
Ich habe viele reingeschrieben, ja.
Irgendwo muss ja auch ein Versprecher stattfinden. Jetzt habe ich das abgehakt, die restlichen 59 Minuten
ich
laufen
den
rund.
Rest, ja.
Genau. Du hast beide gelesen und warst quasi nicht nur begeistert, sondern hast tatsächlich auch für dich noch eine Verknüpfung gemacht zwischen beiden. Wie kam das?
Also ich habe Jan gelesen auf Empfehlung von Doris, die auch hier ist, wo ich mich sehr freue. Und dann hat es Klick gemacht, weil ich gedacht habe, ups, ich bin eigentlich Volkswirt, ich müsste eigentlich über Energiemärkte Bescheid wissen. Aber Jan hat es so erklärt, dass ich es verstanden habe, zum Beispiel mit dem Elektroauto fährt man halt eben dreimal so weit mit der gleichen Energieinhalt wie mit dem anderen. Und dann hat es ein zweites Mal Klick gemacht, das war, als ich das Buch von Reinhard Schneider empfohlen bekommen habe, von Markus Lohr, der auch hier ist. Und dann war es wieder mal so ein Zufall. Ich saß in der Normandie im Urlaub und Jan hat mich angerufen. Habe ich gesagt, Jan, du, ich habe gerade wieder so ein tolles Buch, wieder eins. Und dann sagt er, ja, und von wem? Das sage ich, Reinhard Schneider. Den kenne ich jetzt nicht. Werner und Merz. Ach, die mit dem tollen Gebäude in Mainz. Und dann sagte ich, ja, ihr solltet euch kennenlernen. Ihr seid ja quasi Nachbarn, Wiesbaden-Mainz. Und dann meinte er noch, da bin ich ja mal gespannt, wie du das hinbekommst. Aber dann habe ich zu ihm gesagt, naja, bei dir hat es ja auch geklappt. Ja, und dann habe ich angerufen bei der Frau Schenz und fand die Idee toll.
Und so sitzen wir heute Abend hier zusammen. Und nicht nur das, du hattest sogar tatsächlich auch noch die Domain, die Zuversichtlichen in petto. Also warum hattest du die irgendwann mal abgespeichert und besetzt?
Das Wort bedeutet mir sehr viel. Es ist so ein bisschen ein altchristliches Wort. Ich bin da so ein bisschen katholisch im Schwarzwald großgezogen worden. Und wenn man halt eben irgendwie manchmal ein bisschen verzweifelt war, so als kleiner Bub, da war halt zuversichtlich irgendwie so ein Wort, was mich nie verlassen hat. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, nach 25 Jahren in Deutschland, aber die Zuversichtlichen, die Domain war noch da. Und habe ich gedacht, hula, das sagt aber über unser Land auch ein bisschen was.
Ja.
Und jetzt haben wir aber eine gute Nutzung.
Jetzt haben wir nicht nur eine Nutzung dafür, sondern auch genau das Richtige, weil ich finde, in Zuversicht ist so schön, es steckt nicht nur Hoffnung drin, sondern pragmatische, anpackende Hoffnung. Ja. Und genau darüber wollen wir heute Abend reden. Vielen Dank, Hans-Jörg.
Danke.
Dann würde ich sagen, es ist Zeit, beide Autoren hier auf die Bühne zu holen, die Bücher tatsächlich geschrieben haben. Herzlich willkommen, Jan Hegenberg und Reinhard Schneider. Na komm, 2 Meter könnt ihr noch klatschen. So. Sehr schön. Jetzt packe ich erstmal kurz beide Bücher hier aus. Ich habe mich natürlich durchgearbeitet. Erstmal, ich stelle euch vor und dann kommen wir zu den Büchern. Genau, Jan Hegenberg, du hast dich wirklich Vollzeit darauf gewidmet, verschiedene Themen voranzutreiben, die durchaus heiß und heiß diskutiert sind. Ernährungswende, aka vielleicht fleischfreie Ernährung, Verkehrswende, Energiewende, alles wirklich hochemotionale Themen. Und die bearbeitest du schon lange in einem super Blog, der Graslutscher, kommt noch aus dem quasi dem veganen Thema, aber ist eine super Argumentationshilfe. Also immer wenn ich mal auf LinkedIn lost bin, weil die Diskussion schon wieder abdriftet und vielleicht auch faktenunsicher bin, dann gehe ich entweder da nachgucken oder wenn ich nicht zum x-ten Mal erklären will, warum ja, aber China nicht so relevant ist, dann verweise ich da drauf. Und jetzt habe ich ein ganzes Buch an der Hand. Weltuntergang fällt aus. Warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken und was jetzt zu tun ist. Der volle Titel. Aber darüber gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Danke.
Dann Reinhard. Ja. Ich glaube, was du machst, das ist allen klar. Du bist der Inhaber von Werner und Merz. Den Frosch, den kennen wir alle. Schon aus meiner Kindheit bin ich mit den Produkten aufgewachsen. Aber tatsächlich kannte ich den Mensch dahinter noch nicht. Und das war unglaublich schön, das in dem Buch mitzubekommen, das du geschrieben hast. Die Ablenkungsfalle, voller Titel, die versteckten Tricks der Ökologiebremse, wie wir unsere Umwelt nicht länger aufs Spiel setzen. Und bei dem Buch fand ich wirklich bemerkenswert, als ich es gelesen habe, dachte ich immer mal wieder, oha, hier nennt jemand wirklich Dinge sehr klar beim Namen und nicht nur Dinge, sondern auch Menschen oder Lobbyisten oder Unternehmen und gewährt so einen Einblick in Prozesse, die man als Endkonsumentin vielleicht nicht immer mitbekommt. Wie geht's denn ab bei Wirtschaftsverbänden? Was wird da besprochen? Und das war extrem spannend, das in dieser Klarheit mitzubekommen. Und ich habe ja gesagt, ne, die Stimmung gerade ein bisschen schwierig in Deutschland. Also die Zuversicht, da ist Grund da, das werden wir gleich herausfinden, aber ich glaube, wir müssen sie uns noch erarbeiten. Und ich finde, da passt eine Stelle aus deinem Buch super, die hole ich mal kurz raus. Die kommt erst ein bisschen weiter hinten, aber die finde ich, die trifft das gerade ziemlich gut. Und da schreibst du, Reinhard, aber die Anspannung ist mittlerweile zu einer Art Dauerzustand geworden. Dass der Planet Erde und damit wir Menschen massiv bedroht sind, ist überall zu spüren. Aber solange Politik und Wirtschaft darauf nicht reagieren, solange Bürger nicht wissen, was sie tun können, solange nehmen Sorge, Furcht und Angst zu. Die Menschen nehmen einen Kontrollverlust wahr, die Gesellschaft fällt auseinander. Also das ist wirklich das, was wir anschauen müssen, glaube ich. Ist jetzt vielleicht nicht der Hochpunkt, um eine Veranstaltung zu beginnen, aber darüber müssen wir reden und wir enden anders. Aber ich glaube, das ist gerade so, oder? Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, genau so. Also wir haben so eine Multikrisensituation und haben da auch zu wenig konkrete Antworten drauf. Ich fürchte, dass eine ganze Menge Menschen damit überfordert sind. Und eigentlich müsste man sie an die Hand nehmen und sagen, okay, also wir haben ja die und die und die Krisen. Und ja, 2 davon sind besonders groß, aber wir haben folgende Instrumente dagegen. Und ja, also mein Blog ist eigentlich auch so ein Medienblog und letztendlich kann man da auch beobachten, dass die eigentlich mal zu spät waren, jetzt zumindest bei Klimakrise. Zuerst war Klimakrise gar kein Thema, dann war es ganz lange ein Thema, okay, wir werden alle sterben und ich warte jetzt die ganze Zeit darauf, dass mal ein paar konstruktive, lange Artikel, keine Ahnung, der Spiegel könnte mal einen riesen Leitartikel machen, so funktioniert Energiewende oder so kann man Wärmewende machen oder sowas. Stattdessen ist es mal sehr klein-klein, das ist ja auch in der Ablenkungsfalle sehr schön beschrieben, dass Medien sich sehr oft auf einzelne kleine Aspekte stürzen und ganz oft vergessen, das große Gesamtbild dahinter zu zeichnen. Und ich fürchte, dann verliert man eine ganze Menge Menschen, die halt keine Zeit haben, sich neben Beruf und Familie abends noch hinzusetzen und Forschungsarbeiten zur Energiewende durchzuarbeiten.
Da klang jetzt durch, dass es durchaus immer noch eine Wissensfrage ist. Da gehen wir nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein, aber wirklich auch erst noch auf das Emotionale. Und den Ball spiele ich jetzt weiter mit einer Stelle aus Jans Buch. Ein großes Problem an den heutigen Krisen ist, dass viele sie gar nicht als Not wahrnehmen und daher gar keinen Grund sehen, erfinderisch zu werden. Das Erdöl wird teuer und erhitzt den Planeten? Nicht mein Problem. Ich bin noch reich und kaufe mir einfach eine Klimaanlage. Unsere Ökosysteme kollabieren. Na und? Ich bin ja kein Ökosystem. Also ich finde, das Gefühl ist, eigentlich sind doch wirklich zwei Dinge, die auch unser Selbstverständnis ausmachen in Deutschland, ist solidarisch zu sein und erfinderisch zu sein. Und davon ist gerade so wenig zu spüren. Warum?
Ja, ich fürchte, dass der Mensch grundsätzlich so ein bisschen dazu neigt, auch Ausreden gerne zu übernehmen, weshalb man erst einmal ein bisschen zuwartet. Ja? Verantwortungsübernahme, mein Gott, das ist so kompliziert und auch so anstrengend, sollen doch erst die anderen mal. Und wenn man dann das Gefühl hat, da ist was im Gange und da bin ich auch sicher, dass das wirkt, kann ich ja dann immer noch mitmachen. Und dieses Schwanken von einem Extrem ins andere, dass man sich entweder als Opfer der Komplexität und der Unüberschaubarkeit irgendwo zurückzieht in so ein eigenes kleines Schneckenhaus und sich nur noch um das Private kümmert und das, ne, als Kampf gegen den Kontrollverlust dann wieder in Ordnung bringt, aber sagt, der Rest geht mich eigentlich nichts an. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sagt, na gut, wird ja schon so viel angeboten, kümmern sich ja schon so viel andere, das läuft schon irgendwie. Und für mich war irgendwie auch, für mich selber so ein bisschen die Herausforderung, gibt es irgendwas in der Mitte? Gibt es irgendwie so einen Angeregtheitszustand, der einen aber produktiv und trotzdem zuversichtlich werden lässt, um selber etwas unternehmen zu wollen, selber Verantwortung übernehmen zu wollen? Und welche Voraussetzungen braucht es dafür?
Ich finde, da sind jetzt zwei Dinge mitgeschwungen in deiner Antwort. Das eine war, der eine Pol ist so eine Hilflosigkeit und der andere Pol ist, ich bin ja nicht dafür verantwortlich oder vielleicht auch viel zu klein, um was auszurichten. Oder es kümmert vielleicht sich schon jemand drum. Woran machst du das fest? Also an welchen Dingen merkst du, dass das wirklich so der Punkt ist?
Naja, also man sieht ja bei vielen, dass das mit dieser erlernten Hilflosigkeit ein Vorgang ist, mit dem man sich dann auch so in einer Art Community irgendwo unter Gleichgesinnten auch selber bestätigen kann, so nach dem Motto, meine Güte, wir haben ja so viele Negativbeispiele gesehen, da ist eigentlich kaum mehr was zu machen und es ist auch für den Einzelnen, selbst wenn er sich anstrengt, nicht durchschaubar, an welchen Enden er jetzt irgendwo aktiv werden muss, weil am Ende ist es wieder Greenwashing oder es funktioniert nicht oder man wurde einfach mit falschen Fakten auch auf eine falsche Fährte gelockt. Und das andere ist, wenn man sagt, naja, es gibt ja genügend andere, die sind ja schon unterwegs, die machen schon das Richtige und ich delegiere das jetzt einfach so an die Industrie pauschal oder an die Politik. Und da muss ich selber eigentlich nichts dazu tun. Und das ist auch okay. So quasi neues Biedermeier. Und das wiederum, das öffnet natürlich denjenigen, die auch Fallen stellen wollen, um damit Geld zu verdienen. Einfach schlichtweg schnell viel Geld zu verdienen. Tür und Tor. Und deswegen so eine Sensibilisierung, auch das eine von dem anderen unterscheiden zu können und zu wissen, wann man auch über den Tisch gezogen wird und wann man auch Verantwortung übernehmen kann, ohne irgendwie in Komplexität oder naturwissenschaftlichen Höhenflügen irgendwo sich verlieren zu müssen. Darüber geht so ein bisschen das Buch, weil am Ende gibt's so ein Konstrukt, das alles wieder zusammenführt, sogar mit Entlastung dabei. Aber ich will nicht zu sehr vor.
Kein Problem. Ich muss ehrlich sagen, also als Moderator darf ich fast tagtäglich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Und trotzdem sind bei beiden Büchern mir Dinge begegnet, die ich so noch nicht wusste oder in der Detailtiefe, die mir so nicht klar waren. Ich glaube, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Also viele Themen, die jetzt in die Ablenkungsfalle behandelt werden, kennst du wahrscheinlich auch von deinem Blog. Aber hattest du auch so den einen oder anderen Aha-Moment?
Beim Lesen von... Ja, nur... Also es war tatsächlich erstaunlich, weil ja, ich hatte jetzt auch keine große Erwartung, weil ich ja ich wusste auch nicht genau, wie ambitioniert das von Werner Merz bereits in die Tat umgesetzt wird. Und war dann auch erstaunt, auf wie viele Nachhaltigkeitsversprechen ich selber reingefallen war. Da sind ein paar prominente Beispiele dabei und in einem Kapitel geht es eben um ein Startup, was sagt, okay, wir machen jetzt anstatt Sprühflaschen, machen wir kleine Tabletten und die löst man auf irgendwie. Ja, und das erschien mir total plausibel, als ich das irgendwo auf Instagram gesehen habe. Ich habe für 100 Euro diese blöden Tabletten gekauft und habe danach festgestellt, okay, das ist eine dieser Lösungen, mit denen man sich halt gut fühlt, weil man dann selber was ändert, weil man selber nicht mehr das Plastik in der Hand hat. Und das hat natürlich dann so eine gewisse, ja, so eine Selbstwahrnehmung, die man dann da empfindet. Aber es ist natürlich in dem Fall eine falsche Selbstwahrnehmung. Ich glaube, deswegen ist der erste Schritt da immer, wir müssen uns da alle ein bisschen weiterbilden, was die echten Lösungen sind und was nur Scheinlösungen sind.
Ich glaube, die habe ich mir nämlich auch markiert, das war jetzt nicht abgesprochen, aber da geht es um einer dieser Schaumschläger, ein gelernter Marketing-Profi. Daher aus der Ecke kam das wahrscheinlich. Kam eines Tages auf mich zu, einer Lobhudelei auf mein Unternehmen, folgte eine lange Lobhudelei auf ein neues Produkt. Hat er nicht andocken können, aber im Markt hat das trotzdem funktioniert. Warum ist das so schwierig, das auseinanderzuhalten? Und wenn jetzt wirklich zwei Menschen, die sich eigentlich schon tagtäglich damit beschäftigen, aufgeschmissen sind, wie soll es dann erst einem Endkonsumenten, Endkonsumentin gehen, die sich jetzt nicht beruflich damit beschäftigt?
Es gibt so gewisse Indizien. Und das eine sind natürlich die ganz normalen Erfahrungswerte. Das heißt, wenn es einen Anbieter gibt, da haben Start-up natürlich per se schwieriger, der bisher nur Ankündigungen machen konnte, aber noch nicht unter Beweis gestellt hat, dass ein Konzept auch in der Praxis wirklich genau gleich funktioniert, ja, dann ist das natürlich immer ein bisschen heikel. Das heißt, es ist eine verlockende Vorstellung, mal etwas auszuprobieren, und soll ja auch jeder gerne machen. Sich vorzustellen, wäre eine Welt nicht schön, in der man zum Beispiel genauso gründlich, aber mindestens so ökologisch, wenn nicht ökologischer putzen kann, wie mit konventionellen Ökoputzmitteln, ohne halt immer Flaschen nachkaufen zu müssen. Und wenn man mit diesen Annahmen auch zum Beispiel in einen Markttest reingeht, und das wurde ja in dem Fall sogar gemacht, wobei das war ja kein Markttest, wo dann die Leute das Produkt mit nach Hause bekommen haben und es ausprobieren können, sondern die wurden per Internet gefragt unter den Annahmen, es putzt mindestens so gut wie die bisherigen und ist noch ökologischer. Und du bräuchtest keine Flasche, sondern kannst es mit Leistungswasser anrühren. Würdest du es toll finden und kaufen? Und da sagen natürlich viele ja unter den Annahmen ja. Das Problem ist nur, wenn die Annahmen naturwissenschaftlich nicht korrekt sind und nicht eingehalten werden können, dann ist es die Definition von Science Fiction.
Und steht auf der Packung natürlich auch leider nicht drauf, dass der, Energiebedarf, um die Dinger herzustellen, leider höher ist, als wenn man es direkt abfüllt. Das sind ja alles Informationen, die fehlen mir, wenn ich vor dem Supermarktregal stehe. Und deswegen müssen wir, glaube ich, diese vielen komplexen Themen einfach so weit runterbrechen, dass wir als Gesellschaft ein bisschen widerstandsfähiger dagegen sind, auf sowas reinzufallen.
Stichwort Energie hast du jetzt schon automatisch ins Spiel gebracht. Ich habe mir nämlich vorgenommen, bei beiden Büchern ein kleines bisschen genauer reinzutauchen. Das heißt, wir reden ein paar Minuten mehr vor allem über das Energiethema, weil darum dreht sich Weltuntergang fällt aus vor allem. Und danach drehen wir dann eine Kurve Richtung Kreislaufwirtschaft. Aber das heißt, erstmal da den Fokus reinlegen, weil das Thema uns nach wie vor extrem beschäftigt. Also wir haben so lange drum gerungen, wir wollen den Atomausstieg, wann wollen wir ihn, jetzt ist er da und eine Woche später fängt es schon wieder an, sollen wir es vielleicht nicht doch wieder zurückholen? Weil klar, Energiepreise sind teuer, das merken wir privat daheim, jeder, die Industrie merkt es definitiv, dass sich fast verdoppelt hat. Also sind wir da einfach auch auf dem Holzweg gelandet? In Deutschland, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt so stark Erneuerbare, haben wir uns automatisch ins Ausgeschossen?
Das ist eine schöne Frage, weil wenn man jetzt 100 Leuten auf der Straße stellt, kriegt man wahrscheinlich 100 verschiedene Antworten. Das ganze Atomausstiegsthema ist natürlich mindestens ärgerlich, weil es halt hin, zurück abgelaufen ist, weil die Personen, die auch am stärksten dafür eingetreten sind, jetzt kamerawirksam sich irgendwo hinstellen und sagen, das hätten wir, keine Ahnung, er möchte, dass alle wieder angestellt werden. Also Herr Söder jetzt in dem Fall, hat vor 2011 hat er gesagt, er will auf jeden Fall aussteigen. aufsteigen. Und er war irgendwann Umweltminister von Bayern, hat dann gesagt, er wird zurücktreten, wenn den nicht bis 2022 alle ausgeschaltet haben. Und jetzt im Wahlkampf hört man davon nicht mehr sonderlich viel. Das ist natürlich auch für viele nicht einfach zu durchblicken. Der Punkt ist nur, selbst wenn wir jetzt die letzten 3 oder 6 Atomkraftwerke noch am Laufen hätten, das würde unser Problem nicht lösen. Also wir müssen ja in Zukunft unsere gesamte Energieversorgung umstellen, dass sie klimaneutral ist. Und das geht eben nicht mehr mit Kohle, Erdöl und Erdgas, sondern das muss alles entweder elektrifiziert werden. Und die Dinge, die nicht elektrifiziert werden können, die müssen wir mit irgendwelchen synthetischen Kraftstoffen oder Gasen oder sowas lösen. Das heißt, wir werden viel, viel mehr Strom erzeugen müssen. Und da helfen 3 bis 6 Atomkraftwerke, also natürlich zum kleinen Teil, aber das ist, wie gesagt, ein kleiner Teil. Und wir werden nicht drum rumkommen, eine ganze Menge zuzubauen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in allen europäischen Ländern so. Auch die, die jetzt gerade erst noch Atomkraftwerke gebaut haben, die sind nicht am Ende dieser Reise. Die müssen sich auch überlegen, okay, wie kommen wir weg vom Erdöl, von dem Erdöl in unseren Autos, von dem Erdöl in unseren Heizungen, von dem Erdgas in unseren Heizungen. Und das bedeutet, dass die alle irgendwie mehr oder weniger auch auf Erneuerbare setzen werden. Und das ist eine globale Entwicklung. Also das war vielleicht in Deutschland um 2000 rum das richtige Ding, aber jetzt gerade machen das alle Länder.
Aber das ist ja, ganz viel davon ist ja eigentlich schon gesetzlich festgelegt. Die Klimaziele sind gesetzlich festgelegt. Das Thema beschäftigt uns nicht erst seit gestern. Und trotzdem gibt es ja super viele grundlegende Fragen, die mir so als ganz normaler Bürger immer noch nicht erklärt wurden. Also ist da einfach auch tatsächlich noch, abgesehen davon, dass es emotional aufgeladen ist und manchmal in den Wahlkampf reinfällt, gibt es wirklich auch noch Wissenslücken?
Ja, natürlich. Also ist der Papst katholisch? Millionen. Ist also selbst bei mir, ich beschäftige mich jetzt jeden Tag damit und ich lese jeden Tag noch, keine Ahnung, irgendwelche Verlautbarungen von der Bundesnetzagentur und denke so, okay, so funktioniert das. Das sind ja Themen, also es gibt Leute, die studieren ihr ganzes Leben lang daran und selbst die haben nicht alles verstanden. Und dann haben wir auch super kompliziert klingende Einheiten und alles ist entweder Milliarden oder Billionen oder sowas. Ist natürlich kompliziert, aber es gibt halt so ein paar ganz grundlegende Größenordnung. Und in denen kann man sich eigentlich orientieren und kann zumindest dann mal sehen, ob jemand es wirklich ernst meint, wenn er irgendwie ein Wahlversprechen macht oder ob das ja irgendein Lückenfüller ist, der eigentlich kein wirklich großes Konzept beinhaltet, mit dem wir es wirklich gelöst kriegen.
Ich habe noch ein paar Detailnachfragen, aber komm gerne auch jederzeit dazu, weil du hast ja das Buch genauso gelesen. Und wenn irgendwo du Querverbindungen siehst, dann werden wir das diskutieren. Aber was sind so die Evergreens, wo du merkst, auch in Online-Diskussionen oder mit dem Blog, die muss man immer noch adressieren, das hält sich hartnäckig, obwohl das vielleicht wirklich mit, in Anführungszeichen, der Wahrheit oder den Fakten nichts zu tun hat. Also wo ist wirklich das Bild einfach komplett verschoben?
Eigentlich so 2 Dinge. Das eine ist, dass Deutschland zu klein sei, um genug Energie zu erzeugen, jetzt nicht, aber bereitstellen. Da rechnen Leute irgendwie mit der Technik von vor 20 Jahren und nehmen dann irgendwie so eine Windkraftanlage, die so um 2000 gebaut wurde. Das waren halt so kleine, beschauliche Dinger. Mhm. Wenn man das mit denen hochrechnet und seinen Energiebedarf, dann muss man natürlich ein paar 100.000 davon aufstellen. Aber wenn man jetzt aktuelle Technik nimmt, dann sind wir eben bei deutlich weniger. Und das ist bei Photovoltaik genauso. Nicht ganz so in der Größenordnung, aber ja, das Land ist so groß. Wir könnten hier, wenn wir wollten, erneuerbar auch ein Vielfaches der Energie erzeugen, die wir brauchen. Das ist so ein Ding, das liest man auch immer wieder.
Weil du schreibst, wir brauchen, oder das ist die Zahl, die man auch immer wieder hört. Wir müssten 2% für Windkraft dafür reservieren. Fläche gibt 2% von Deutschland. Ja. Und wir müssten dafür natürlich auch irgendwo hier und da Wald kahl schlagen und dergleichen. 2% klingt schon nach viel.
Ja, 2% klingt viel, aber da sind natürlich auch diese ganzen Flächen mit inbegriffen, über die sich diese Rotorblätter einfach drehen. Darunter sind natürlich Wiesen und Äcker und eben auch Wälder. Ich war gerade hier in Hessen, also nicht hier in Hessen, sondern bei mir in Hessen, da ist es gerade hoch diskutiert, weil ein paar Windkraftparks in Wäldern geplant werden. Da muss man auch immer mal klarstellen, das ist immer auch die Ausnahme. Also es sind ungefähr 2000 Anlagen in Wäldern von 30.000 in Deutschland. Und das macht man natürlich nur, wenn die Standorte so gut sind, dass man eben ein paar andere Anlagen woanders damit ersetzen kann. Die Waldfläche, die wir wirklich dem Wald weggenommen haben für Windkraft, ist 0,01% der deutschen Waldfläche. Und wir können gerne darüber reden, ob das nicht anders besser wäre, ob wir das woanders hinstellen. Nur ich finde es in Deutschland dann immer ein bisschen zynisch, denn wir nehmen halt Waldfläche für deutlich unwichtigere Dinge weg. Keine Ahnung, für irgendwelche Amazon-Logistikzentren. Da stellt sich niemand hin und sagt, oh, da war aber vorher Wald. Ja, da war vorher Wald. Aber das scheint irgendwie, ich glaube, das liegt auch daran, dass Menschen, das rein psychologisch, möchten die, dass wir diese Weltrettungsprojekte wie Energiewende bitte so umsetzen, dass dabei kein anderer Naturschaden entsteht. Und das ist, habe ich in der Ablehnungswelle auch oft gelesen, dieser Anspruch, dass wir ein ganzes System auf nachhaltig umstellen, ohne uns irgendwo die Hände schmutzig zu machen. Und das ist absolut unmöglich. Und es gibt auch kein anderes Projekt, was wir jemals in der Größenordnung hatten, was wir, keine Ahnung, mit ein paar Tannenzapfen und Rindenmulch umgesetzt haben. Am Ende haben wir gesagt, ja, es ist 100% naturnah alles gelaufen. Natürlich nicht, aber...
Ja. Kurz kleiner Querverweis. Also das habe ich halt gesehen, weil ich auf der Webseite war, ne? Aber ich habe mir gedacht, hier auf dieses Dach von dem Gebäude, in dem wir sitzen, mehr hätte da nicht drauf gepasst. Also ich glaube, es ist nicht nur Solar drauf, es sind zwischendrin auch noch kleine Windrotoren gebaut. Also ist das die Art und Weise, wie man eine Fläche effizient nutzen kann? Und wie viel könnt ihr konkret damit hier auf dem Firmengelände betreiben? Also nur damit ihr eine Vorstellung habt, großer Flachbau oder großes Flachdach, Solar und zwischendrin sind dann bestimmt noch so 6 oder 10 kleine Windrotoren.
Also für mich interessant war ja, dass wenn man das von Anfang an mitplant und verschiedene erneuerbare Energiequellen dann kombiniert, dass man dann in Summe erstaunlich viel erreichen kann. Also nicht nur Photovoltaik, haben ja viele, sondern bei uns vor allem flussnahe Geothermie, auch oberflächennahe, die mit relativ wenig Energie aus nicht allzu großer Tiefe dann hocheffizient funktioniert, mit fließendem Grundwasser, funktioniert fantastisch gut, ist hier grob auch der erneuerbaren Energie in diesem Energie-Plus-Haus. Und dann haben wir last but not least, okay, haben wir noch kleine 16 Windräder auch noch oben aufs Dach gepackt und haben einen Überschuss von rund 20% im Vergleich zu der Energie, die in dem Gebäude verbraucht wird. Das reicht natürlich nicht, um alle Maschinen bei uns dann zu betreiben, aber auch da kann man viel machen. Wir haben natürlich Photovoltaik auf den anderen Produktionsanlagen auch noch. Aber was jetzt wirklich interessant wird, ist, dass wir nach jetzt schon ungefähr 15 Jahren reiner Produktion ausschließlich mit Grünstrom sogar darüber nachdenken, ob wir nicht direkt von einem Windparkbetreiber über einen Power Purchase Agreement dann direkt das beziehen, sodass wir letztlich den Ausbau auch dieser Erneuerbaren fördern, weil es nicht einfach nur, ich sag mal, grün gerechneter Strom aus der Steckdose ist, ja, wo man sagt, okay, da ist so ein gewisser Anteil und den fördert man dann sehr indirekt über die Verrechnungsmodelle, sondern direkt von dem Windparkbetreiber mit einer Versicherungslösung dann für die Dunkelflaute, weil wir dann natürlich nicht die Maschinen abstellen wollen.
Das scheint wirklich, ich glaube, das Thema zu vertiefen geht zu weit, aber PPAs, wie du sie angesprochen hast, die Power Purchase Agreements, sind wirklich...
In Skandinavien gang und gäbe.
Ja, da ist wirklich Musik dahinter. Und um da wieder den Ball zurück zu dir zu schlagen, das scheinen andere Länder auch besser zu machen. Also das heißt, da wird nicht nur irgendwie ein Windrad in die bayerische Idylle gestellt oder in dem Fall dann in die englische Idylle, sondern da darf die Kommune dran auch partizipieren. Also auch das wieder wird es uns einfach nicht nur zu schlecht erklärt, sondern zudem auch noch nicht genug zugänglich gemacht.
Ja gut, ist die Frage, ob die Person, die das zu entscheiden hatte, das nicht sogar absichtlich gemacht hat, weil sie vielleicht gar nicht so daran interessiert war, zu viel Windkraft auszubauen, weil dann kann man natürlich weniger Gas importieren. Aber klar, es gibt natürlich immer Länder, die machen was besser. Ich bin jetzt gar nicht so ein Fan davon, da immer nur zu gucken, welche Länder was besser machen, weil letztendlich hat Deutschland eigentlich am Anfang eine ziemlich mutige und progressive Rolle gespielt, als wir halt um 2000 rum gesagt haben, wir setzen jetzt auf Wind und Solarkraft. Da war es nämlich wirklich noch eine ziemliche Außenseiterposition, sage ich mal. Aber dadurch haben wir natürlich die Technik auch erst günstig gemacht. Also jetzt nicht nur Deutschland, aber es war ein großer Teil. Und das Problem ist, glaube ich, dass man darauf sich ganz lange ausgeruht hat, weil es hieß, ja, Deutschland ist irgendwie Klimaweltmeister oder sowas. Und das, so Worte, die tragen wahrscheinlich einfach viel länger als jede tatsächliche Machbarkeitsstudie. Und ja, natürlich, wenn man jetzt gerade in den Rest von Europa reinguckt, dann sieht man, da gibt es ein paar andere Länder, die überholen uns jetzt gerade. Aber auch das ist eigentlich eine gute Nachricht. Also nicht, dass wir langsamer geworden sind, aber die anderen werden jetzt alle schneller. Und letztendlich müssen wir uns auch davon verabschieden, dass so als wenn Deutschland so ein autarkes System wäre und wir müssen uns da immer alleine versorgen können. Eigentlich ist es ja eine richtig europäische Aufgabe. Ist doch eigentlich ein toller Gedanke zu sagen, hier, wir als Europa, wir versorgen uns mit Strom.
Aber ist das nicht immer so eins der Argumente, die kommt? Ja, wir haben jetzt irgendwie unsere AKWs abgeschaltet, aber holen uns dafür dann den Atomstrom aus Frankreich?
Ja, das hört man oft, ne?
Ist das so?
Ich habe so ein Kissen immer neben meinem Schreibtisch liegen, dann schreie ich da einmal kurz rein, ja, um meine Aggression loszuwerden. Es ist natürlich dreifach albern, das zu behaupten. Erstmal sind die Daten dafür nicht da. Also wir importieren natürlich Atomstrom, aber das machen wir immer. Also ganz generell importieren wir ohnehin jeden Tag Strom. Das ist diese Idee, ab und zu verkaufen wir welchen und dann importieren wir wieder welchen. Das ist, der Strommarkt ist riesengroß und jede Viertelstunde wird geguckt, wo kriege ich den Strom am günstigsten, und dann entscheiden Leute allein aufgrund des Preises, wo er herkommt. Und nicht, ob da, keine Ahnung, Atomkraft eine Rolle gespielt hat oder sonst irgendwas. Und würden wir das nicht machen, dann würden wir immer mehr bezahlen für den Strom. Also wenn wir welchen importieren, dann machen wir das, weil er dann günstiger ist. Es ist diese Idee, dass wir, wie die Bild-Zeitung behauptet, dass wir Strombettler seien, weil wir jetzt Strom importieren. Das ist an Albernheit überhaupt nicht zu übertreffen. Abgesehen davon, dass es halt sinnvoll ist, den zu importieren.
Wir exportieren auch, oder?
Wir exportieren natürlich auch
Strom. Aber dann zu den gleichen Preisen? Weil wenn man immer sagt, so unterm Strich sind wir vielleicht sogar mehr Exporteur, dann kommt immer, ja, aber zu
Schleuderpreisen. Ja, zu ganz anderen Preisen. Das klingt immer so, als wenn der Strommarkt so ein Gebrauchtwagenmarkt ist. Und mein Ziel ist, den irgendwie günstig einzukaufen und teurer zu verkaufen. Bei Strom geht das nicht so. Also aktuell ist die Bilanz, glaube ich, leicht da im Importüberschuss. Aber wir reden von, ich glaube, ein paar hundert Millionen Euro, die wir aktuell drauf gezahlt haben. Und für fossile Brennstoffe haben wir letztes Jahr 140 Milliarden Euro ausgegeben. Also wenn wir Strombettler sind, weil wir Strom importieren, dann sind wir leider in erster Linie ein Ölbettler
Junkie. Und
ein Gas, ja, Junkie. Ja. Also das ist eigentlich das viel größere Problem. Und letztendlich wäre es auch gar nicht tragisch, wenn wir in Zukunft mehr Strom importieren als exportieren.
Ich wollte den Ball gleich zu Reinhard rüberrollen lassen, aber vorher noch, weil ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest nämlich ansetzen zu dem zweiten Thema, was immer kommt und irgendwie nicht aus der Welt zu kriegen.
Ja, dass Deutschland allein die Welt nicht retten kann. Ah. Dass in China ganz viel Kohlekraftwerke zugebaut werden und sowas. Das ist auch wieder so ein
typischer Abwägungsfall. Ist das numerisch nicht so? Dass die?
Ja, die bauen neue Kohlekraftwerke, das stimmt natürlich. Die Frage ist mal, was machen die damit? Also auch China baut natürlich Erneuerbare aus wie blöde, also was heißt auch, die bauen mit Abstand die meisten Erneuerbaren und haben natürlich auch das Problem, dass die Erneuerbaren halt nicht immer Strom liefern. Das heißt, sie brauchen an manchen Stellen was als Backup, wenn halt wirklich kein Wind weht und keine Sonne scheint. Der große Vorteil ist, diese neuen Kohlekraftwerke, die werden höchstwahrscheinlich keine sonderlich tolle Auslastung fahren. Mhm. Die werden ein bisschen Kohle verbrennen, aber ja, es wird nicht sonderlich viel sein.
Und was da spannend für mich ist, und das, glaube ich, der relevanteste Punkt ist, dass der Kohleverbrauch in China gleich geblieben ist, weil das schlechteste chinesische Kraftwerk besser ist als das beste der USA.
Ja, das ist heißt, ne?
Eigentlich modernisieren die ihre Flotte und bauen sie nicht aus.
Genau, also die meisten neuen Kohlekraftwerke ersetzen einfach ein paar alte ineffiziente oder sie ersetzen auch ganz oft alte Kohleheizungen. Also in China gibt es halt ganz viele Gebiete, wo noch mit Kohle geheizt wird im Haus, und wenn man denen günstig Kohlestrom gibt, dann können die das anders machen. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber aufgrund der Effizienz ist es immer noch deutlich besser, als wenn jeder so einen kleinen Kohleofen bei sich hat.
Krasser Fakt, den ich mir da aus deinem Buch mitgenommen habe, ist, dass China allein in 2022 geplant hatte, 450 Gigawatt Solar- und Windkraft zuzubauen. Und das ist viermal so viel, wie in Deutschland überhaupt bisher installiert ist. Also das sind unglaubliche Zahlen.
Und die Zahl ist 2023 wahrscheinlich nochmal verzweieinhalbfacht worden.
Also es sind Dimensionen, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Irre.
Und auch, ganz anderes Thema, aber China hat in 2016 schon beschlossen, den Fleischkonsum der Bevölkerung bis 2030 zu halbieren. Also ein Thema, wo wir uns noch gar nicht rantrauen. Und ich weiß zum Beispiel in VW, die eine Kantine, die auf vegane Currywurst gesetzt hat, da wurde das still und heimlich vor 2-3 Monaten wieder zurückgerollt. Seitdem gibt es da wieder die Fleischcurrywurst.
Ja, still und heimlich, also, passt nicht so ganz zum Medien-Lashout, der danach kam.
Genau. Aber, okay. Das sind so viele Themen und wir werden sie in dieser kurzen Zeit nur anreißen können. Aber es geht halt schon um einiges. Also Energie ist teuer in Deutschland aktuell. Wir können jetzt noch nicht vertiefen, warum. Und da gibt es noch sehr, sehr viele Hebel, warum das so sein muss. Aber es ist zumindest, die Industrie ist ordentlich am Jammern. Erst vor, ich glaube, knapp 7 Tagen war der Chemiegipfel im Kanzleramt und der VCI, der Verband der chemischen Industrie in Deutschland, hatte einen sehr empörten Brandbrief geschrieben, dass wenn wir jetzt nicht reagieren, dann wandern wirklich die Arbeitsplätze, die Produktion ins Ausland ab. Die USA buhlen mit dem Inflation Reduction Act. Die Energie ist zu teuer, die hat sich verdoppelt und gleichzeitig hat sie gesagt, da hängen irgendwie 2,4 Millionen Arbeitsplätze an unserer Industrie mit 240 Milliarden Euro Wertschöpfung. Und das Gefühl dahinter war so, bisher haben wir immer nur auf die Autoindustrie geguckt und jetzt brennt es doch an einem anderen Ende und die schreien alle laut Deindustrialisierung. Gleichzeitig bei dem Gipfel mit einer einzigen Person vertreten war auch die Allianz der Circular Economy durch Anne Lamp und Traceless, die gesagt haben, ja, aber, und jetzt wird es spannend und da komme ich jetzt zu der Frage an dich gleich, die gesagt hat, wir müssen halt zirkulär werden. Dann brauchen wir auch nicht so viel Energie in der Chemie. Und das Spannende war, und dann kommt die Frage, der VCI hat wohl eine Studie gemeint, wir können klimaneutral werden mit der Petrochemie, aber wenn man das durchrechnet, kommt man zu dem Schluss, dass wenn wir das vor allem mit Carbon Capture angehen wollen, wenn wir das mit Pyrolyse angehen wollen, für, also chemisches Recycling, dann würde sich der Energieverbrauch der Chemie nochmal verelffachen, dann wären das jenseits von 600 Terawattstunden im Jahr, so viel Energie plant ganz Deutschland nicht bis 2030. Warum ist diese Branche so energiehungrig und warum wäre es nochmal so exorbitant energieintensiver, wenn wir sie klimaneutral machen wollen, weil das ist ja dann ein echtes Problem.
Ja, ich muss gestehen, ich halte das auch für so eine Art Abschreckungsantwort, die der VCI dann gegeben hat, so nach dem Motto, wenn wir es klimaneutral machen wollen, wir sind nicht gegen Klimaneutralität, im Gegenteil, aber wir brauchen so viel, dann sieht doch jeder vernünftige Mensch ein, so viel gibt es kurzfristig nicht, deswegen lasst es uns dann einfach so weitermachen wie bisher, weil es ist ja alternativlos. Da würde ich vehement entgegenhalten, dass es alternativlos ist, weil es kommt immer darauf an, welche Wertschöpfungsprämissen man denn annimmt. Und ich kann jetzt nicht für alle chemischen Bereiche der Rohstoffherstellung sprechen, aber über einen der sieben Felder, die ja der VCI da auch abgebildet hat in seinem Brandbrief, da kennen wir uns ein bisschen aus, das ist natürlich das allgegenwärtige Plastik. Und da könnte man ganz anders verfahren. Das Problem ist, dass das Geschäftsmodell der herstellenden Großchemie auf das nicht so vorbereitet ist und es doch einige Investitionen dort bräuchte, beziehungsweise dann Teile der Wertschöpfung nicht mehr bei der Großchemie wären, sondern bei mittelständischen Unternehmen, die sich bisher mit Kreislaufwirtschaft der Plastik beschäftigt haben. Aber zurück vielleicht zu der Frage, ist es wirklich so energieintensiv? Ja, wenn man weiter mit petrochemischen Stoffen arbeiten möchte und auch mit Pyrolyse, wäre es so energieintensiv. Das hat was mit dem berühmt-berüchtigten Energieerhaltungssatz, der erste Grundsatz der Thermodynamik zu tun. Furchtbar kompliziert, eigentlich nicht. Will ja nur heißen, wenn man einen Stoff hat, ne, auf einem hohen Energieniveau und diese Energie irgendwann mal rauslässt, durch Verbrennung zum Beispiel bei Kohle oder so, und will dann den ursprünglichen Stoff wiederherstellen, muss man mindestens so viel Energie reinstopfen wieder, wie vorher rausgekommen ist. Sonst geht das nicht, den wieder auf dieses hohe Energiepotenzial hochzuheben, wo er ursprünglich mal war. Das Problem ist natürlich, wenn die Energie frei wird und man nutzt sie nicht, sondern sie ist nur Abwärme, wie in vielen Fällen und auch bei, naja, ich sag mal, bei Verbrennermotoren, die ja hauptsächlich Abwärme produzieren, anstatt eine Effizienz zu haben in der Vorwärtsbewegung. Die besten Verbrenner haben was für eine Effizienz? Vielleicht irgendwie 20, wenn es hochkommt?
25 so, also im 20, Alltag.
25.
Also, theoretisch auf dem Blatt Papier natürlich 40 oder sowas, aber da müssen die immer im genau richtigen, in der richtigen, ja, Auslastung fahren. Also im Alltag 25.
Und dann, ja, zu sagen, das ist aber nicht so schlimm, wir können das ja synthetisieren. Das heißt, wir tun noch viel mehr Energie aufwenden, ja, um künstlich Benzin herzustellen aus irgendwie riesigen Mengen nachhaltiger Energie, die dann da wieder synthetisiert werden muss zu diesen Kraftstoffen. Ja, dann kommt man auf exorbitante Energiezahlen, die wirklich abschrecken. Beim Plastik könnte es ganz anders funktionieren. Dann aber wären große Teile der eh schon der Infrastruktur bei den chemischen Großunternehmen, wenn man so will, nicht mehr notwendig.
Ah, das geht natürlich nicht.
Und das geht natürlich gar nicht. Ja, das ist ganz schlecht für den Börsenkurs. Ja. Ganz, ganz schlecht für den Börsenkurs.
Aber ganz konkret, damit wir wirklich ein Bild vor Augen haben, als jetzt nicht Chemiker oder auch nicht Recycling-Expertin. Also das heißt, wir haben super viel Virgin Plastic da draußen. Das heißt, neues, frisches Plastik aus Erdöl hergestellt. Und wir haben irgendwie nur so 8% recyceltes Plastik. Warum überhaupt ist die Recyclingquote so klein? Und dann gabelt sich das, und das wirklich, dass du sagen kannst. Also dann kann ich das entweder mit Pyrolyse recyceln oder ich recycle es mechanisch. Genau. Und wenn ich Pyrolyse mache, also wie viel muss ich da an Energie oder an Öl reinstecken oder fossilen auch aktuell noch im Energiemix, fossile Brennstoffe, damit wirklich dann, keine Ahnung, aus einem Gramm Recyclingmaterial wieder ein Gramm weiterverwertbares Material werden?
Pyrolyse ist ja quasi der Trick oder der Technologievorschlag der Großchemie, um mit einem gigantischen Energiemehraufwand gegenüber anderen Recyclingverfahren den Ausgangsstoff wiederherzustellen, den man in den eh schon da Anlagen der Großchemie wieder verarbeiten kann und polymerisieren kann zu weiteren Plastik. Weil das Pyrolyseöl, das ist im Wesentlichen nicht sehr viel anders als das Erdöl, für das die Maschinen ursprünglich gebaut wurden.
Aber wenn man das natürlich diesen Umweg, brauche ich eine Menge Erdöl.
Um das herzustellen, braucht es eine sehr große Menge Erdöl, weil man muss sich vorstellen, eine Pyrolyse, das ist die Definition der Pyrolyse, ne? Das ist ein thermochemischer Vorgang, wo bei sehr hohen Temperaturen unter Ausschluss von Sauerstoff chemische Veränderungen stattfinden und auch Moleküle auseinandergerissen werden. Das heißt, man muss depolymerisieren, das alles wieder Plastik auseinanderreißen, molekular. Das braucht sehr viel Energie, das braucht sehr große Hitze. Und wenn man sich vorstellt, das gibt's Verfahren, viele sind so 1500 Grad, ne? Gibt eine ganze Familie von pyrolytischen Verfahren, welche, die sind auch ein bisschen kälter, aber die brauchen dann mehr aggressive Chemie, von der man dann nachher auch nicht mehr weiß, wohin. Das ist dann die Solvolyse. Aber alle haben sie gemein, dass viel höhere Energiemengen entweder zur Reinigung der Chemie oder für die Hitze bereitgestellt werden müssen, als die gerade mal 200 Grad, die sie brauchen für mechanisches Recycling. Weil da muss das Plastik eigentlich nur umgeschmolzen werden, nachdem es ordentlich sortiert wurde. Und da kann man sich vorstellen, in welchem Verhältnis da steht, 200 Grad erreichen für die Umformung oder 1500 Grad.
Und was bedeutet das in Energie dann? Also wenn ich, keine Ahnung, pro Gramm Recycling, wie viel mehr brauche ich mit Pyrolyse an Energie dafür?
Ja, lustigerweise ist das schwer zu recherchieren, weil sich alle da rauswinden und sagen, ja, es gibt ja nicht die Pyrolyse, sondern es gibt viele natürlich. Pyrolysen. Ja? Und wenn man dann sagt, okay, das ist aber sehr energieintensiv, sagt, nee, aber wir können es auch mit Chemikalien. Aber dann haben wir die Chemikalien doch übrig, was machen wir mit den giftigen Chemikalien? Nee, wir können auch über die Hitze. Ja, aber wenn wir die Hitze haben, dann ist es doch wieder Energie. Ja, das heißt immer so ein Ausweichspiel. Deswegen, bevor ich jetzt irgendwo was sage und dann kommt ein Anwalt von der Großchemie, immer, guckt euch einfach mal die Durchschnittstemperaturen an. Und dann kriegt ihr ein Gefühl.
Dass du dich mit Anwälten und Prozessen auskennst, das kann man auch im Buch gut nachlesen.
Oh ja, das war lustig.
Dass der ein oder andere Wettbewerber sich mit einer Klage meldet. Aber ich glaube, es
gibt ja ein anderes Ende. Ja. Das eine ist die Entsorgung, wo die Pyrolyse viel mehr Energie erfordert, um so einen Halbwegskreislauf wiederherzustellen, weil es auch viele Massenverluste gibt bei der Pyrolyse. Und die Herstellung von Virgin, als Grundmaterial, um diese Massenverluste auszugleichen, die Herstellung von Virgin ist auch sehr energieintensiv. Mhm. Also es kommen da mehrere Sachen zusammen, die einfach so als Prämisse, da sind wir wieder bei Science Fiction, wäre das schön, würdet ihr das kaufen, liebe Bevölkerung, wenn man einfach über Pyrolyse, auch farbiges Plastik, das ist auch so ein Anreiz, ihr müsst gar nicht irgendwo so ein bisschen auf Farbe verzichten, weil Pyrolyse kann man alles reinwerfen, mehr oder weniger, und dann wird das schon wieder. Und unter den Annahmen würden viele sagen, ja, warum nicht? Und leider in Brüssel tun die das auch.
Da wollte ich gerade drauf hinaus.
Ich finde es auch entscheidend, dass
die Konsequenzen nicht zu Ende denken.
Ja. Also das ist wichtiger als ein intakter Planet, finde ich.
Wir sollten, okay. Also lieber eine rote Spülmittelflasche als ein intakter Wald. Aber was ich da gerade sagen wollte, ist, was du beschrieben hast, und ich glaube, deswegen ist es so spannend, beide Bücher gemeinsam zu lesen, ist, weil das jetzt, also es wird angedeutet jeweils in dem Buch, aber der Zusammenhang erschließt sich mir wirklich erst so, ist, dass die Energiewende und die Kreislaufwirtschaft zusammengedacht werden müssen und dass vor allem das eine das andere beeinflusst. Also alle reden von Kreislaufwirtschaft, aber keiner spricht darüber, dass es in der Kreislaufwirtschaft eine extrem energiehungrige Art und Weise gibt und eine, die sehr energieeffizient ist. Und wenn wir beides wollen, muss beides zusammen gedacht werden. Und weil, also ne, wenn man draußen unterwegs ist, dann reden eigentlich alle von der Circular Economy, auch die großen Chemiekonzerne. aber ich habe hier eine Stelle, die hatte ich mir rausgesucht, weil du bist ja immer wieder auch bei den Treffen, auch auf politischer Ebene. Und du warst, glaube ich, auch mal in einem wahrscheinlich Industrietreffen eingeladen beim EU-Kommissar Timmermans mit allen großen Vertretern. Und da hast du eben gesagt, vielleicht müssen wir tatsächlich einfach auch mal auf transparentes Monomaterial setzen und nicht nur auf bunt und shiny und glossy. Und hast noch ein paar andere Punkte eingeführt und dann war aber, das kam wohl nicht so gut an. Du schreibst, meine Ausführung löste eine Woge der Erheiterung aus. Das Gesicht des Großkonzernlobbyisten verfärbte sich dunkelrot und auch die anderen Vertreter von Plastikherstellern waren sichtlich verärgert. Also das heißt, alle wollen Kreislaufwirtschaft, aber bitte nur eine bestimmte
Art. Also Franz Timmermans hatte mich explizit gefragt, was sind denn die Hindernisse, damit das, was ihr jetzt derzeit macht, nicht noch größer wird? Was hält euch denn auf? Und habe ich gesagt, naja, also was uns auffällt, ist, dass das Ausgangsmaterial für unser Rezyklat, wenn das zu stark eingefärbt wird und wenn es bestimmte Additive enthält, ja, dann ist das schwer zu recyceln. Und deswegen sollte man auf den Farbstoff einfach verzichten. Mhm. Weil wenn man es bunt haben will in unseren Warengruppen, dann kann man ja die Suppe innen drin schön bunt einfärben. Und die scheint ja durch das PET durch. Ja, und selbst wenn das eine andere Plastiksorte ist, die nicht so durchscheinend ist, kann man noch so einen ganz dünnen kleinen Dekorationssleeve, so eine Folie drüber ziehen, die wenig Volumen ausmacht. Da gibt es Lösungen. Ja. Und dann hatte sich eben ein Industrievertreter eines Großkonzernherstellers von Putz- und Reinigungsmitteln, dessen Markenname ich nicht nennen darf, gemeldet und hat gesagt, also bei Ihnen im Hause hat der Konsument ja immer das letzte Wort und wir können nur das machen, was auch wirklich dann gemocht wird. Und deswegen, weil der Konsument uns wirklich und der Bürger uns wichtig ist, müssen wir Farbe reintun. Mm. Und da habe ich mir erlaubt zu sagen, naja gut, wir machen das nicht, aber wir haben euch übrigens gerade in den Marktanteilen überholt in Deutschland. Mm. Und da gab es eine gewisse Erheiterung zum Thema Konsument.
Also das Thema wir sind das, ja?
Ich finde es auch irgendwie erstaunlich, was für ein Argument das ist, denn ich wette, wenn man die Leute fragen würde, was ist euch wichtiger, dass die Flaschen bunt sind, so wie sie jetzt sind, oder ob wir das recyceln können, dann würde sich bestimmt selbst in Deutschland jetzt schon eine Mehrheit finden, die sagen würde, ja, das ist uns wichtiger, dass man es recyceln kann.
Da wollte ich jetzt, weil die Zeit rennt tatsächlich. Ja. Unglaublich. Aber ein Thema wollte ich nämlich unbedingt noch unterbringen und das hast du angesprochen. Wenn man die Leute fragen würde, also wie salonfähig, weil aktuell das Wort, was immer die Runde macht, ist, wir müssen verzichten. Und das geht wirklich in den Kern von uns. Dieses Wort ist so negativ behaftet, dass man sofort getriggert ist. Also müssten wir verzichten und wären wir bereit dazu?
Ja, ich mag das Wort auch überhaupt nicht, weil das bei den meisten Leuten ein ganz falsches Bild irgendwie in den Kopf pflanzt. Die meisten denken dann an irgendein Erdloch, in dem sie in Zukunft leben müssen und sie haben nur noch Moos und Sand zum Waschen und sowas. So ist es natürlich nicht. Es gibt ein paar Dinge, da kenne ich niemanden Renommierten, der sagt, ja, das können wir in alle Zukunft so machen und es ist nachhaltig. Zum Beispiel, keine Ahnung, Fast Fashion. Jeder kauft 10 Einweg-T-Shirts und schmeißt sie am Abend desselben Tages wieder weg. Das ist, glaube ich, schwierig. Alle fliegen den ganzen Tag irgendwo hin, auch schwierig. Aber das Wichtige, das können wir eigentlich mit den heutigen Mitteln auch schon machen. Also, dass wir in einer warmen, gemütlichen Bude sitzen, die beleuchtet ist, dass wir mobil sind, dass wir, naja, genug Strom und Energie haben, um all die Sachen herzustellen, die unsere Leben einfach machen. Also da sind wir wirklich ganz weit vorne. Deswegen habe ich es über Energie geschrieben, weil, naja, bei Energie ist halt 80-85% kann man heute schon umstellen, mit dem großen Vorteil gegenüber des Plastikrecyclings, dass es mittlerweile sogar günstiger ist. Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Themen. Mhm. Erneuerbare bauen jetzt alle zu, weil alle gierigen Leute das machen. Der US-Bundesstaat mit der höchsten Erneuerbarenquote ist Texas.
Ja, wer hätte
und
das
Texas
gedacht?
Geht man nicht mal zur Ranch und sagt, hey, wollen wir über Klimaschutz reden, weil man dann Angst haben muss, dass die Leute da die Winchester irgendwie von der Wand holen. Und beim Plastikrecycling ist es halt leider so, dass es aktuell noch nicht günstiger ist. Wobei auch das ist natürlich wieder so eine komische Betrachtung. Wann ist es günstiger? Denn wenn ich die ganzen Folgeschäden mit einrechne und die ganzen Strände, an denen Plastikmüll liegt, dann ist es natürlich doch wieder nicht günstiger. Es ist einfach nur für die günstig, die damit aktuell profitieren.
Das ist eine Stelle, die ich mir tatsächlich auch markiert hatte. Der bloße Umstand, dass manche dieser komischen Leute in Zukunft aus reiner Gier das Klimaschützen werden, ist ein ziemlich beruhigender Gedanke. Denn die haben es ja auch aus Gier in den jetzigen Zustand gebracht. Also beim Energiethema ist tatsächlich auch einfach der Kostenfaktor, hat eigentlich schon das Rennen entschieden.
Ja, also bezogen auf das, was den Löwenanteil ausmacht. Bei Fliegen, Schifffahrt und sowas ist es leider noch nicht so.
Ja.
Aber das Gute ist, dass da der Löwenanteil eben allein schon durch Kosten, aus Kostengründen wird er umgestellt werden, selbst wenn das nicht das Klima schützen würde.
Bevor wir sind ein bisschen über der Zeit, deswegen denke ich mir, dass wir es einfach so machen, dass wir zuerst die Fragen aus dem Chat gleich nehmen und dann damit pünktlich enden können und einfach die Fragen aus dem Raum nochmal 5 Minuten hinten dranhängen, weil sonst komme ich hier nämlich gleich ins Schwitzen. Also fleißig Fragen in den Chat schreiben, dann nehmen wir uns nämlich da gleich noch 5 Minuten für Zeit. Genau, Verzicht. Also müssen wir wirklich zurückstecken, müssen wir uns entscheiden zwischen wir schaffen das noch mit den planetaren Grenzen und wir müssen sehr frugal leben oder?
Also ich persönlich bin überzeugt, dass wir wesentlich weniger werden verzichten müssen, als die meisten glauben, weil das auch ein Grund ist für diese Rückzugsbewegung, die viele dann machen und sagen, ja, um Gottes Willen, das will ich mir nicht antun, jetzt noch auf meine wohlverdienten Jahre. Weil es gibt zwar Prozesse und da hängt es dann sehr stark auch vom Energiepreis ab, welche Gestehungsart dann den Vorzug hat, aber wenn am Anfang eines Konsums sehr stark Energie freigesetzt wird. Nehmen wir mal an, Fliegen. Ja? Dann macht es natürlich schon Sinn, solange diese Flugzeuge noch nicht tatsächlich mit Erneuerbaren betrieben werden und sei es dann auch meinetwegen auch erneuerbare synthetische Kraftstoffe, weil es beim Fliegen erstmal nicht anders geht, weil Batterie noch nicht so weit reicht, macht es schon Sinn, sich zu überlegen, dass weniger mehr ist, dass man nicht so oft fliegen sollte, weil wenn die Energie erstmal freigesetzt ist, das hatten wir am Anfang, braucht sehr viel Energie, um das wieder umzudrehen. Da geht die Kreislaufwirtschaft einfach nicht. Das hat auch was mit Entropie zu tun und dann ist Abwärme und dann kann man sie nicht mehr einfangen. Aber der gesamte andere materielle Konsum, der kann zu großen Teilen im Kreislauf geführt werden, ohne dass es ein Luxus, Bequemlichkeits, Funktionsverzicht geben müsste, wenn man sich darauf einlässt. Das Unangenehme ist halt, dass manche Zweige der Industrie um ihre Pfründe bangen und dann auch die Nachricht verbreiten, nee, Rezyklat ist schmuddelig, das willst du nicht haben, das müffelt auch so komisch und das bricht auch, und da kriegst du wahrscheinlich noch irgendwie Ausschlag oder so und das hat sich eh nicht durchgesetzt. Und deswegen wird es leider auch in Deutschland über den Lobbyismus, wichtiger Faktor, politisch bekämpft, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich habe sogar das Gefühl, dass mechanisches Recycling beim Plastik kurz vor einem größeren Durchbruch, dass es eher zur Regel anstatt zur Ausnahme wird, stehen kann. Anders kann ich es mir persönlich nicht erklären, dass die drei politischen Stellschrauben, von denen zwei sogar im Koalitionsvertrag drinstehen, die alle schon entscheidungsreif formuliert wurden, alle drei gegen eine Begünstigung des Recyclings, des mechanischen Recyclings eingestellt wurde und alle drei zugunsten der Pyrolyse für die Großchemie. Das kann ich mir kaum vorstellen. Das ist die Plastiksteuer, die Befreiung der Mineralölsteuer, und das ist auch noch eine Fondslösung des Uber. Und dass dreimal es andersrum eingestellt wird, obwohl man bei zweien davon sogar im Koalitionsvertrag gesagt hat, nee, damit sollten wir das mechanische Recycling fördern, damit es auch günstiger wird, weil es an der Schwelle dazu ist, als Virgin, damit man auf die Gier der Leute vertrauen kann, die auch nicht ideologisch oder idealistisch dann motiviert sind, das Richtige zu tun. Das ist schon bemerkenswert in Deutschland. Deutschland ist das einzige Land, was die Plastiksteuer der EU von der Lenkungswirkung befreit hat, indem gesagt hat, jeder Steuerzahler soll bitte einen Betrag, nämlich 16 Euro im Jahr, dafür zahlen, damit Virgin Plastik weiterhin teurer bleibt, billiger bleibt, dass Virgin Plastik billiger bleibt als Rezyklat, weil in allen anderen größeren europäischen Ländern ist diese Steuer auf Neuware, auf das umweltschädliche Virgin, von den Verursachern, also von den Inverkehrbringern zu zahlen, nur in Deutschland nicht.
Okay.
Weil da hat der größte deutsche Lobbyist damals gesagt, das wäre Gift für Wohlstand und Beschäftigung. Ja.
Es gibt noch so viel zu diskutieren und wir haben jetzt schon herausgehört, A, es ist möglich und B, es wäre teilweise sogar wirklich rein aus den Preisen gedacht, absolut sinnvoll, das noch weiter auszubauen. Und B, wir müssen dabei auch nicht auf einen gewissen Lebensstandard verzichten oder gar auf Wertschöpfung, weil ja auch in der Kreislaufwirtschaft unglaublich viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Ja. Ich finde, da passt eine Stelle, um das jetzt abzuschließen und zum Q&A zu kommen. Es wäre vollkommen wahnsinnig, diesen Weg jetzt nicht weiterzugehen, nur weil ein paar Typen uns seit 30 Jahren erzählen, es sei nicht möglich, was längst Realität ist. Es ist möglich. Und es ist nur eine Frage der Erzählung. Und da wissen, was wird mir gerade erzählt und welche Alternativen gibt es dazu. Und das Schöne ist auch eine Stelle aus deinem Buch. Menschen können Krisen, die sie selbst gemacht haben, auch wieder lösen. Krieg ist zum Beispiel kein Naturgesetz. Frieden, Kooperation und soziales Verhalten sind weitaus typischer für die Menschheit als Zerstörung und Gewalt. Also wir haben wirklich die Wahl und lasst uns diese ergreifen. Noch 3 Minuten. Schnell die Fragen aus dem Chat und dann haben wir hier noch eine schöne lebendige Diskussion. Also lohnt sich Nachhaltigkeit genug? Warum sollen Menschen und Unternehmen nachhaltig handeln, wenn es keine Anreize gibt? Fehlen uns die Anreize?
Leider ja, weil in wirtschaftlich angespannten Zeiten mit hoher Inflation kann es viele Unternehmen geben, die diese Schwelle, diese Eingangsinvestitionsschwelle nicht so ohne weiteres selber nehmen können, ohne Unterstützung. Aber überall da, wo Anreize in eine Dynamik münden, die günstigere Kosten bei größere Anwendung, das nennt man ja in der Industrie Skaleneffekte, dann erzeugt, ist klar, dass diese Anreize nur vorübergehend sein müssen. Das kennt man ja von der Abwrackprämie, die es früher gab für die Förderung der Elektromobilität. Da gab es auch viele Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen, das bringt doch eh nichts und um das Auto zu bauen, braucht es viel mehr Energie, als man damit sparen kann. Da sind wir ja heute viel weiter, wie wir alle wissen. Und es war
das
gut,
kann man in dem Buch
diese Schwelle,
sehr gut nachlesen.
Genau, das kann man da wunderschön nachvollziehen. Es war gut, dass man diese Schwelle über Anreize vom Staat hat überwinden wollen. Beim Plastik steht das noch komplett aus.
Steht noch aus. Ich glaube ja, deine Antwort ist wunderbar niedergeschrieben, ja, wie sich Verbrenner zu Elektrofahrzeugen verhalten und welche verschobenen Wahrheiten da auch mit drin sind, was man gerne verdrängt. Und jetzt ist meine Frage weg. Gerade war sie noch da, mein Vorschau-Monitor. Aber ich kann mich noch daran erinnern, die Frage ging in die Richtung, das schließt wunderbar den Bogen zu dem Einstieg. Ist es eine technologische Frage oder ist es eine psychologische Frage, dass wir nicht vorwärts kommen?
Ja, die Frage war, ob nicht Psychologie eine große Rolle spielt dabei, warum wir bei manchen Klimathemen eher verdrängen, als in die Lösung zu gehen. Und ja, auf jeden Fall. Also Psychologie spielt eine Riesenrolle. Ist ja auch schön bei Reinhard zu lesen, wie oft da kognitive Dissonanzen einfach herrschen. Menschen wissen eigentlich rational gesehen, dass das nicht richtig ist. Aber sie haben sich so sehr daran gewöhnt, wie sie es machen, dass sie sich alle möglichen Shortcuts und Erklärungen einbauen, die zwar alle nicht rational sind, aber das machen Menschen. Das machen auch wir. Wenn wir irgendwas Unbequemes haben, dann versuchen wir erstmal, das von uns zu weisen, weil, keine Ahnung, Menschen sind halt mit Gehirnen ausgestattet, die evolutionär noch aus der Savannenzeit sind. Und da war halt, ja, das ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn man sich so verhalten hat wie die meisten und so wie schon immer und eben nicht die neuen fancy Pilze gegessen hat, die der Nachbar gerade gefunden hat. Aber da müssen wir wirklich uns auch als Gesellschaft ein bisschen weiterentwickeln und gucken, dass wieder die Ratio die große Rolle spielt. Dass wir vernünftig miteinander diskutieren und Zahlen und Daten und Fakten austauschen und weniger Emotionen. Denn ohne das wird es nicht gehen, diese Lösung zu identifizieren.
Kann man, kriegen wir die Emotionen so schnell und einfach aus der Gleichung?
Ich habe nicht schnell und einfach gesagt.
Ja, also ich habe es ja anfangs auch erwähnt, dass vielen das auch einfach nicht nur Veränderungssuspekt an sich erscheint, sondern auch einfach überkomplex. Und sagen, ich kann doch nicht irgendwie Fakten jetzt studieren und irgendwie einen Master in Polymerchemie machen, nur um zu wissen, welches Spülmittel ich einkaufe. Und das Konstrukt, das wieder Entlastung reinbringen könnte, das würde ich qualifiziertes Vertrauen nennen. Das heißt, wenn klar ist, dass gewisse Akteure und seien es auch Hersteller auf dem Markt und Marken, in der Vergangenheit dieses qualifizierte Vertrauen gezielt aufgebaut haben. Und da gibt es gewisse Prinzipien, mit denen das geht. Zum Beispiel, indem man nicht Ankündigungen macht, was man später mal irgendwann erreichen will. Und dann merkt man, oh nee, muss man dann immer weiter vor sich herschieben. Sondern halt über Erreichtes reden, ja, und nicht einfach über das, was man vielleicht mal könnte. Und vieles mehr. Wenn dieses qualifizierte Vertrauen erlebbar wird und sich rumspricht, und das ist ja bei einigen Anbietern durchaus der Fall, dann ist das auch etwas unglaublich Entspannendes, wo man sagen kann, dann ist es auch wieder Qualitätszeit einzukaufen, wo man nicht denkt, oh Stress, jetzt muss ich im Kleingedruckten nachlesen, ob ich nicht doch irgendwie über den Tisch gezogen wird oder im Internet recherchieren, sondern weiß man, okay, die ziehen das durch, die haben das immer so gemacht und die sehen das ganzheitlich, die sind innerlich getrieben.
Also es gibt Möglichkeiten. Bitte? Können wir nicht ein Label dafür kriegen, dass man sofort sieht, was ist auf 100% Rezyklat und dann weiß ich, ich kann es kaufen?
Das wäre gut, aber ich kenne das Gezank, wer welches Label unter welchen Bedingungen gibt. Aber die Green Claim Richtlinie, früher war es mal eine Verordnung, möchte ja, dass alle, die Eigenauslobungen machen, ob sie jetzt wirklich nachhaltig sind oder nicht, das von Unabhängigen auch überprüfen lassen müssen. Ja. Ja? Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Was machen unsere Verbände? Die sagen, wir brauchen zeitlich unbegrenzte Aufbaufristen von der alten Produkte. Das heißt, wenn wir dann der Industrie sagen, stellt mal schon mal einen Vorrat her für die nächsten 10 Jahre, dann könnt ihr den 10 Jahren dann auch noch die Schummeleien verkaufen, weil wir möglichst lange Übergangsfristen. So baut man natürlich kein Vertrauen auf. Uiui.
Wir nehmen jetzt noch auch im Livestream die Fragen aus dem Publikum hier mit rein. Aber falls jemand daheim sich schon pünktlich für 19 Uhr zum Abendessen verabredet hatte, nur der Hinweis an alle, die im Stream sind. Unter dem Stream seht ihr auch den Link zu beiden Büchern. Es lohnt sich, beide zusammenzulesen, weil es einfach sehr synergetisch ist und beides zusammen ein sehr schönes Bild ergibt.
Also nacheinander, nicht gleichzeitig.
Genau, nicht hin und her lesen, aber nacheinander, sehr wichtiger Hinweis. Das nur schnell erwähnt, aber jetzt haben wir natürlich auch noch das Mikro für den Raum hier und um zu schauen, welche Fragen im Publikum gerade durch die Köpfe schwirren. Genau, komm gerne nach vorne mit dem Mikro, dann wissen wir, wo wir dich hinschicken. Hände hoch, wer möchte, dann fangen wir hier an.
Eine Frage, die ich mir, Christian Groß von der Blue Energy Group, die ich mir zurzeit sehr intensiv stelle, ist, ob wir nicht irgendwie Kapital daraus schlagen können durch Putins Krieg. Da sind ja die ganzen Energiepreise so hochgegangen. Das heißt, das müsste doch eigentlich die Attraktivität für innovative Verfahren erhöhen.
Ja, ich glaube, das tut's auch, ne?
Also interessanterweise, es gab direkt nach Beginn des Ukraine-Konflikts eine Phase, in der die Industrie sprunghaft mehr Rezyklate nachgefragt hat.
Oha.
Wegen der Gier.
Okay.
Warum? Weil also da war es so, dass durch die extrem angeschwiegen, da war ja Erdöl war bei mehr als $120 pro Barrel, ja, da war es richtig teuer, Virgin zu produzieren. Und weil die Herstellungskosten von Rezyklat nicht abhängig sind von den Börsenkursen des fossilen Rohstoffs, sondern nur von den Verfahrenskosten der Aufbereitung, gab es eine Phase, da war Rezyklat billiger als Virgin. Und was haben die Hersteller gemacht? Die haben gesagt, oh, wir haben gerade unser Umweltgewissen entdeckt. Ja, gerade eben, seitdem wir die Börsenkurse da und kaufen jetzt Rezyklat ganz viel. Und dann habe ich mich gefragt, komisch, aber außer im Internet, auf der Packung steht das gar nicht drauf, dass die auch dieses Rezyklat dann verwenden. Da ich aber, warum schreiben die das auf die Verpackung nicht drauf? Und jetzt langsam dämmert die Antwort, weil dann kann man leichter und unauffälliger sich aus dem Rezyklat wieder rausschleichen. Und das ist jetzt der Fall. Die Nachfrage der Industrie nach Rezyklat ist zurückgegangen, seitdem der Ölpreis wieder runtergegangen ist, unter den von Rezyklat, weil Rezyklat ist mehr oder weniger gleich geblieben. Und dann machen die halt wieder Virgin, einfach weil es wieder günstiger ist. Das heißt, wie lenkbar auch die Wirtschaft ist. Aber das würde auch zeigen, was man mit Anreizen, wenn man das ausgleichen würde, dann bewirken könnte.
Oder eine effektive CO2-Steuer. Wenn man sagen würde, der Liter Erdöl wird halt automatisch ein bisschen teurer, dann wäre Rezyklat auch gleich ein bisschen attraktiver.
Und ich meine, wenn man den CO2-Fußabdruck reduziert, könnte man gleichzeitig auch den Autokraten-Fußabdruck in der Abhängigkeit mit reduzieren. Finde ich gut.
Da hinten gibt es noch eine weitere Frage. Zwei, genau, wir geben schnell das Mikro weiter.
Herzlichen Dank. Ulrike Herrmann hat in ihrem Buch Ende des Kapitalismus ja die Kreislaufwirtschaft mit Ende des Kapitalismus gleichgesetzt. Wenn ich jetzt Jan Hegenberg die Aussage über die Gier hatte, durchaus ein marktwirtschaftliches Prinzip. Reinhard Schneider, wir sitzen hier in einem sehr wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen und machen hier die Talkrunde. Also wie viel Tod der Wirtschaft bedeutet Kreislaufwirtschaft?
Also ich will es mal so beantworten. Für die Großkonzerne bedeutet es eine gewisse Zäsur, weil doch erhebliche Anlagen auf neue Technologien umgestellt werden müssten. Ja, das ist erstmal nicht gut für das, was Großkonzernen immer am allerwichtigsten ist, nämlich der Börsenkurs. Und für den Mittelstand wäre es eine Riesenchance, weil diejenigen, die sich mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen, sind vornehmlich gerade in Deutschland Mittelständler. Also es wäre gerade für ein Land, das noch Mittelstand hat, eine Riesenchance, auch in einen Exportmarkt hinein zu investieren und der Welt vorzumachen, wie man diese ökologische Transformation mit Eigendynamik auch schaffen kann. Leider ist es so, dass Mittelständler Politiker nicht beeindrucken können, indem jetzt Werner Merz sagt, wenn wir jetzt nicht irgendwelche Anreize kriegen oder so, dann drohen wir mit Abwanderung. Ja? Weil dann sagt die Landesregierung oder die Bundesregierung, ja, was, wie viele Arbeiter habt ihr? Wie viel ist das hier vom Gesamten? Mein Gott. Und ihr wollt echt nach China, ihr Mittelständler, das machen Mittelständler nicht. Ja? Andere Mittelständler in Ludwigshafen wollen vielleicht 10 Milliarden in China investieren, um dort Virgin mit chinesischem Strommix zu produzieren, ganz konkret. Und wenn die was von der Politik wollen, kriegen die sie fast alles.
Dazu kommt auch noch, also gerade in der Energiewende spielt Kreislaufwirtschaft ja eine riesige Rolle, weil wir ansonsten gar nicht die Möglichkeit haben werden, die Metalle in der nötigen Menge überhaupt zu benutzen. Also gerade alles, was irgendwie ja, seltene Erden betrifft oder da zumindest Neodym, wir können das nicht mehr so machen, dass wir jetzt Millionen von Anlagen aufbauen, dann schmeißen wir die alle irgendwo auf eine Müllhalde und dann bauen wir wieder 100 Millionen Anlagen mit neu geförderten Metallen. Bei manchen Metallen wird das schon bald irgendwann ans Ende stoßen und das merkt man ja auch schon. Also auch das Blei, was in den aktuellen Autobatterien verwendet wird, das wird auch recycelt, halt nicht bei uns, sondern in Nigeria unter furchtbaren Bedingungen. Aber das Verrückte an der Sache finde ich auch, dass das ja eigentlich ja, eine deutsche Tugend ist, wenn ich das mal so nennen darf, also mit wenig halt auskommen. Also Deutschland ist jetzt generell eigentlich ein Land, wo es keine großen Rohstoffvorkommen gab, außer Steinkohle jetzt, ich weiß, aber bei den anderen müssen wir ganz viel importieren und naja, da können wir es halt so machen, dass man mit Scharfsinn und ein bisschen Verstand und Innovation ja, das halt recycelt. Und dann kann man eben, also es gibt, hat mal jemand gesagt, kaum ein besseres Lithiumerz als ja, eine alte Traktionsbatterie, weil da halt schon welches drin ist. Und wenn man die einigermaßen recycelt, hat man ja welches.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du in deinem Buch machst, ich habe ihn gerade noch mal gesehen, ist eben der Unterschied zum Beispiel zur Verbrennertechnologie und zu ganz viel fossilbasierten Energiegewinnung ist, dass die Elektrifizierung gebraucht und nicht verbraucht. Ja. Dass wir alles, was einmal gefördert werden musste, auch wenn es dreckig ist, danach wie im Kreislauf laufen kann, versus wenn wir fossilbasiert sind, muss immer verbrannt werden, muss immer gefördert und bewegt werden. Wichtig. Da war noch eine Frage.
Ja. Ja, hallo, Maschkowski aus Bonn. Bonn for Future ist unser Projekt. Ich würde gerne zwei kleine Themen aufgreifen. Wir sind ja hier die Zuversichtlichen, wenn ich das richtig sehe. Und die erste Botschaft, also ganz am Anfang haben Sie gefragt, ist denn klar, was wir machen müssen? Und ich mache Bürgerbeteiligung. Ich kann sagen, ja, grundsätzlich im Allgemeinen ist schon so tendenziell klar. Man kann sich sehr verdiskutieren. Aber ganz konkret, was für jeden Einzelnen zum Beispiel Klimaneutralität heißt, nämlich ja, wir müssen 50% der Autos raus aus den Städten kriegen, 30-40% weniger Wärmeenergie brauchen, doppelt so viel Obst und Gemüse essen. Das ist nicht klar. Also da ist eine riesengroße Lücke. Und wenn man das aufbereitet, gut verständlich, dann sind die Leute sehr gut in der Lage, damit umzugehen. Also mein Appell wäre, lasst uns doch klar machen, wer was tun muss von der Industrie bis zum Verbraucher, Konsumentin, Produzentin, was auch immer. Also das fehlt noch, dieses, wer muss denn jetzt was tun, dass es gelingt? Das wäre mein Appell an die Zuversicht. Und dann habe ich noch so einen ganz kleinen Punkt, der mich aber immer so ein bisschen ärgert. Nämlich dieses Thema mit den Anreizen. Brauchen wir Anreize, um nachhaltiger zu konsumieren? Hallo, wir müssen doch erstmal die Hindernisse wegnehmen. Wir müssen die natschen, damit dieses ganze nicht nachhaltige, wo im Prinzip zwar leider nicht Bio draufsteht, also steht ja nicht drauf, 90% der Sachen sind nicht Bio, 90% der Sachen sind nicht nachhaltig produziert, 90% der Sachen sind keine nachhaltigen Reisen, ja? Da werden wir ja genatscht, ja? Und eigentlich müsste die ganze Diskussion dahin laufen, ja, okay, also die Wirtschaft macht viel Dreck und im Moment macht es die Allgemeinheit weg, das muss aufhören. Hm. Ja, wir müssen damit aufhören, Leute zu belohnen dafür, dass sie das Falsche tun.
Das ist für mich aber ein sehr freundlicher Ärger, würde ich sagen. Ja. Genau, eine schnelle Reaktion.
Aber ich denke, das ist so das alte psychologische Dilemma, oder eigentlich ist es aus meiner Sicht kein Dilemma, Zwang versus Motivation. Jeder, der Kinder erzieht, weiß, im Notfall muss es manchmal auch Zwang sein, wenn es darum geht, irgendwie die Kinder daran zu hindern, jetzt irgendwie über die Klippe irgendwie zu laufen, weil unachtsam oder so. Aber trotzdem im Großen und Ganzen, man kann, wenn man fast nur auf Zwang setzt, Menschen, die irgendwann einen gewissen Freiheitsdrang empfinden, nicht zu allem bringen. Und solange man nicht in einer kompletten Planwirtschaft lebt, ist es sehr schwierig, die Industrie, die freie Wirtschaft, durch Verordnungen, Gesetze, Vorgaben immer wieder zu zwingen, das Richtige zu tun, weil die Industrie ist unglaublich findig, so wie im Steuerrecht ja auch, wo es dann immer komplizierter wird, ja, sich so durchzuschlängeln, ja, und irgendwo wieder einen Ausweg zu finden oder einfach nur die FDP zu wählen oder zum Schluss die AfD, ja. Weil man sagt, mein Gott, das ist ja die Ökodiktatur. Und von daher denke ich, dass ein kluges Anreizsystem, das auf die Kipppunkte, ja, setzt, wo wir kurz davor stehen, eine Eigendynamik, eine positive Eigendynamik hinkriegen zu können, quasi minimalinvasiv etwas schaffen kann, was kein Zwang erreicht, nämlich so ein Markt, wo die Leute sagen, hey, das macht Spaß, ich fühle mich nicht irgendwie gedrängt, eingeengt oder dominiert von jemand anders und deswegen muss ich hier geknechtet dieses und jenes, sondern hey, hier kann ich etwas super Tolles tun, was vielleicht neben dem rein monetär durchhaltbaren und erfolgreichen auch noch ideologisch oder idealistisch etwas mitgibt, was mir vielleicht auch hilft, wieder tolle Fachkräfte anzulocken oder im Mittelstand es interessant macht, für die nächste Generation so ein Geschäft zu übernehmen, weil es sinnspendend ist. Und das geht wieder, wie in der Erziehung, eher auf dem Motivationsweg als über den Zwangsweg, weil ordnungspolitisch kommt es einem immer so leicht vor, aber wir leben ja in einer freien Welt und sind eigentlich grundsätzlich stolz drauf.
Und das Schöne war, hier meintest du eben nicht die planetaren Grenzen oder negativen Kipppunkte, sondern die positiven sozialen Kipppunkte, die positive Dynamik für Aufbruch und Zuversicht. Und mit Blick auf die Zeit machen wir hier an der Stelle leider schon einen Punkt. Aber das Schöne ist, wenn wir es schaffen, eben diese positiven Kipppunkte wirklich ein kleines bisschen nachzuhelfen und dem, was eigentlich schon umsetzbar und auch schon logisch ist, dem man einfach nur mehr Aufmerksamkeit und mehr Erzählung widmen muss, in die Hand zu nehmen, weiter voranzutreiben, dann wird es in Zukunft, das schreibst du so schön, wir werden auch 2040 noch heißen Kaffee trinken, wir werden immer noch in geheizten Wohnungen leben und an sich eigentlich auch den Tag genießen, während EU-Kommissionspräsident Rezo verkündet, die europäische Klimaneutralität ist endlich erreicht. Genau. Also mit dieser positiven Mission beenden wir an der Stelle den den Austausch. Wunderbar. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind angekommen beim positiven Blick darauf, was möglich ist, wenn wir es zuversichtlich anpacken, wenn wir genauer hinschauen, ausgestattet sind, wirklich mit sehr, sehr guten Argumentationshilfen. Also ich glaube, die Debatten, die gerade laufen, in Bezug auf Energiepolitik, in Bezug auf Kreislaufwirtschaft, in Bezug, wohin entwickelt sich die Gesellschaft, zeitgemäßer könnten beide Bücher nicht sein. Wer also sowohl politisch oder wirtschaftlich mitdebattiert oder auch einfach nur daheim im Wohnzimmer oder mit Freunden und Bekannten, hier gibt es extrem viel Futter, um sich in den Debatten gut zu schlagen und vor allem die Menschen abzuholen und ihnen Zuversicht zu geben und einfach noch mehr von diesem Spirit zu vertreiben. Also am besten im Stream, unter dem Stream kurz schauen und hier können uns jetzt gleich auch noch direkt mit den Autoren weiter austauschen. Am Lesetisch, ihr könnt die Bücher natürlich auch hier noch kaufen. Insofern vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Vielen Dank an alle im Stream. Es war wirklich toll. Ich hoffe, wir haben bald nochmal so eine Gelegenheit. Vielen Dank, Reinhard. Vielen Dank, Jan.
Danke.